Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, das Megafon, der Podcast der Seebrücke Köln. Mein Name ist Kara, ich bin Mitglied bei der Seebrücke Köln und als erstes mir hier gegenüber sitzt Elisa, ebenfalls Mitglied bei der Seebrücke Köln.
Hallo.
Wir bringen euch heute die gewohnte Reihenfolge mit. Das heißt, als erstes sprechen wir von Neuem von unserem Notizblock. Was beschäftigte uns so die letzten Wochen in der Asylmigrationspolitik? Und dann kommt das Thema des Tages. Da haben wir heute jemanden zu Gast und werden euch etwas erzählen zu den psychosozialen Zentren in Deutschland. Als letztes kommt dann die dritte Kategorie, wo wir über Narrative sprechen werden. Dann starten wir direkt mal mit dem, was uns so in den letzten Wochen beschäftigt hat. Das war das GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem. Da gab es nämlich just jetzt im Februar 2026 nochmal Änderungen. Elisa, kannst du etwas dazu erzählen? Du warst ja letztens bei einem Vortrag dazu.
Ja, genau. Vielen Dank, Kara. Wir haben letztens Mitglieder der Seebrücke einen Vortrag zu GEAS gehalten und dann dachten wir, es ist bestimmt auch interessant, wenn man hier so die gröbsten Rahmenbedingungen reinbringt, weil es gerade wirklich ganz aktuelles Thema ist, beziehungsweise schon seit Jahren eigentlich ein aktuelles Thema. Mhm. Wir haben 2023, als die EU-InnenministerInnen dieses System beschlossen haben, haben wir dazu auch schon mal eine Radiosendung gemacht, also schon vor 3 Jahren.
Ihr könnt leider nicht reinhören, weil damals gab es noch keinen Podcast dazu.
Stimmt, genau. Das konnte man sich dann nur damals im Radio anhören. Und deswegen dachten wir, wir können jetzt nochmal so die groben Rahmenbedingungen mitbringen. Und ja, es ist gerade jetzt nochmal aktuell, weil eben, wie du gesagt hast, im Februar 26 das GEAS-Anpassungsgesetz vom Bundestag verabschiedet wurde. Mhm. Das heißt, es ist zwar ein EU-Gesetz, aber die Staaten haben einzelne Anpassungsmöglichkeiten und einzelne Spielräume. Und das muss dann jeder Staat für sich selber klären, wie er diese Spielräume ausnutzt. Und Deutschland hat das jetzt getan. Deutschland nutzt die Spielräume, aber leider nicht in dem Sinne, wie wir uns das gewünscht hätten, sondern nutzt diese, um wirklich härtere Maßnahmen durchzusetzen, als diese notwendig wären durch GEAS.
Also noch härter und schärfer, als eigentlich vom GEAS sowieso schon 2023 gedacht wurde.
Genau, ja. 2023 war ja noch die Ampelregierung, will ich noch mal kurz dazu sagen. Das heißt, auch die Grünen an der Macht, die da dieses Gesetz mit beschlossen haben oder mit dafür gestimmt haben.
Ja, was uns damals ganz schön überrascht hat. Okay, also Deutschland hat jetzt beschlossen, wie es umgehen möchte mit diesen Vorgaben, die erstmal auf EU-Ebene ja beschlossen wurden. Und wie du sagst, Elisa, das ist tatsächlich noch strenger geworden, noch härter, als die EU-Vorgaben das eigentlich vorgeben. Was konkret hat Deutschland denn da sich jetzt festgelegt?
Ja, genau. Also GEAS generell sehen wir halt schon mal als eine deutliche Verschärfung der jetzigen Asylgesetze. Das heißt, wirklich eine unmenschliche Behandlung und menschenunwürdige Behandlung von den Asylsuchenden. Zum Beispiel soll es eben konkret mehr diese gefängnisartigen Asylzentren an den EU-Außengrenzen geben. Die haben wir, glaube ich, alle schon mal Bilder davon im Kopf, wenn man an Moria denkt, das ist eine Lager, was vor einigen Jahren abgebrannt ist, oder andere Lager. Danach hieß es, diese Zentren sollen so nicht mehr umgesetzt werden. Es wurden jetzt neue gebaut, die noch viel krasser sind, die wirklich wie Gefängnisse aussehen und da die Menschen dürfen da oder kommen da gar nicht raus. Und die sollen jetzt vermehrt eingesetzt werden und die Menschen haben da keine gute Versorgung in diesen gefängnisartigen, nennen wir sie immer, Asylzentren. Und
auch
haben,
rechtlich nicht, ne?
Auch rechtlich nicht, Gesundheitssystem ist da nicht. Tatsächlich haben diese Menschen ja aber keine Straftat begangen. Sie dürfen einreisen, sie dürfen einen Asylantrag stellen. Das ist ihr Recht. Und trotzdem werden sie dann eingesperrt. unter ganz schlimmen Bedingungen an den EU-Außengrenzen.
Und was ich ja auch noch besonders erschreckend fand, war die Quotenregelung, die eingesetzt werden soll. Ich glaube, werden soll, kann man gerade noch sagen, genau. Wo tatsächlich viele Menschen ihre Fluchtgründe konkret gar nicht mehr vortragen dürfen, sondern die über so statistische Rechnungen, die auch eigentlich in sich gar keinen Sinn ergeben, einfach dann abgelehnt werden.
Ja, genau. Je nachdem, wo die Menschen herkommen, wird dann einfach davon ausgegangen, ob ihr Asylantrag angenommen oder abgelehnt werden. Das heißt, persönliche Gründe können quasi gar nicht mehr vorgetragen werden.
Ja, ich glaube, man merkt, wir brauchen eine eigene Folge dazu.
Ich glaube auch. Aber ja, wir wollten es einmal hier reinbringen, um euch abzuholen, dass sich da gerade eben nochmal einiges tut, auch eben auf deutscher Gesetzesebene, und dass Deutschland ja alles rausholen will, was geht in restriktiveren Asylgesetzen.
Ja, dazu gibt es vielleicht bald nochmal eine ganze Folge, aber soweit erstmal für heute. So, unsere nächste Kategorie ist jetzt das Thema des Tages, und wir haben eine Gästin heute hier, das ist Maja.
Hallo Cara.
Und Maja und ich haben zufälligerweise gemeinsam schon mal gearbeitet, und zwar im Psychosozialen Zentrum für Geflüchtete in Düsseldorf. Und um die Psychosozialen Zentrum für Geflüchtete soll es heute bei unserem Thema des Tages gehen. Ich war da als Ärztin tätig und Maja ist auch weiterhin dort tätig. Maja, magst du dich mal vorstellen und erzählen, was die Psychosozialen Zentrum für Geflüchtete eigentlich sind?
Genau, danke Cara. Ja, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung, und wir haben, glaube ich, damals gemeinsam ungefähr zur selben Zeit im PSZ angefangen. Ich habe Ende 2022 dort begonnen, habe eine kurze Pause letztes Jahr gemacht und bin dann dieses Jahr wieder eingestiegen in die Arbeit im PSZ. Und was ist eigentlich so ein psychosoziales Zentrum? Das ist ein Zentrum, das für die Versorgung von Geflüchteten zuständig ist und da eben ansetzt, wo die reguläre Gesundheitsversorgung ins Straucheln kommt, beziehungsweise wo oft der Zugang von Geflüchteten zum Gesundheitssystem einfach nicht gegeben ist. Und das PSZ setzt auch da an, wo es zum Beispiel an gewissen Kompetenzen mangelt, wie interkultureller Kompetenz oder einfach dem Wissen um den Zusammenhang zwischen Flucht und psychischer Gesundheit, aber eben auch sprachlichen Kompetenzen. Und die PSZs in Deutschland sind natürlich recht unterschiedlich aufgestellt. Im PSZ Düsseldorf haben wir aktuell in unserem Team 14 verschiedene Sprachen, die wir sprechen. Und wir haben Zugang zu Sprach- und KulturmittlerInnen, die auch zum erweiterten Team gehören. Und da werden insgesamt 29 Sprachen gesprochen. Und ja, so ein PSZ besteht aus einem interdisziplinären Team. Wir haben, wie Cara, ÄrztInnen dort, PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, als auch Sozialarbeitende beziehungsweise JuristInnen. Und was nicht fehlen darf, ist eine sehr gute Verwaltung, die die Geflüchteten gemeinsam unterstützen.
Ja, und ich glaube, das Besondere ist zum einen dieser sehr interdisziplinäre Ansatz. Wo gibt es den sonst so? Ne? Ich denke, den gibt es vielleicht im stationären Bereich, in Psychiatrien, wo dann auch Sozialarbeitende und Spezialtherapeutinnen, Psychotherapeutinnen, Ärztinnen zusammenarbeiten. Aber da fehlt es dann oft doch an den sprachlichen Kompetenzen. Und das ist natürlich im Zusammenhang Flucht-Migration total wichtig, weil viele Geflüchtete ja noch nicht lange in Deutschland sind und dementsprechend natürlich kein Deutsch sprechen. Und wie du auch schon sagtest, ist eine Sprach- und KulturmittlerIn. Es geht dann auch um die kulturelle Komponente, vielleicht bestimmte Redewendungen richtig zu verstehen, die man, wenn man sie konkret direkt übersetzen würde, gar nicht so begreifen könnte. Das finde ich ist eben das ganz Besondere an den PSZs. Und du sagtest auch schon, da wo das Gesundheitssystem so ins Straucheln kommt, Die PSZ sind kostenfrei. Also vor allem während des Asylverfahrens hat man über lange Zeit als Person im Asylverfahren nur Zugang zu so notfallmedizinischer Versorgung und Psychotherapie gehört nicht dazu. Weil wenn man sich mal vorstellt, dass man ja eine Flucht hinter sich hat, viele potenziell oder auch dann tatsächlich traumatische Ereignisse, dann braucht man ja auch mehr als vielleicht einmal einen PsychiaterIn sehen und ein Medikament bekommen, sondern dann braucht man ja auch langfristige Versorgung und Unterstützung und das bieten eben die PSZs.
Genau, richtig. Und oft fehlt es auch, wenn es zum Beispiel nur um diese medizinische Versorgung geht, dann fehlt da oft etwas, was eben im PSZ abgedeckt wird. Zum Beispiel eben, dass jemand mit aufs Asylverfahren drauf guckt, auf den Stand des Asylverfahrens. Und da entsteht eine Menge Sicherheit, die oft Geflüchteten sonst in anderen Kontexten fehlt.
Ja, und auch einfach Sicherheit durch Kompetenz der Mitarbeitenden, ne? Das finde ich auch ganz wichtig. Ich bin ja jetzt schon eine Weile raus aus dem PSZ. Ich habe im 2023 dort mit euch zusammengearbeitet. Jetzt ist schon 2026. Wie ist es denn im Moment im PSZ? Aus welchen Ländern kommen die Klientinnen, die zu euch kommen? Und was sind so die Anliegen, die sie aktuell mitbringen? Was würdest du sagen?
Die Länder, aus denen die Geflüchteten kommen, das bleibt relativ gleich. Ich hatte mir unsere Statistik angeschaut vom letzten Jahr und da waren die Top 5 Herkunftsländer Afghanistan, Syrien, Guinea, Irak und Iran. Das war 2024 auch sehr ähnlich und ich in meiner Arbeit sehe auch Menschen aus Somalia, aus der Türkei. Also das sind auch Länder, die sehr stark vertreten sind und generell haben wir 2025 Personen aus 50 verschiedenen Ländern beraten.
Allein in Düsseldorf?
Genau, allein in Düsseldorf.
Wow, das sind wirklich viele.
Allein im PSZ Düsseldorf, aber die Personen kommen nicht nur aus Düsseldorf selbst, sondern eben aus dem Umfeld Düsseldorf. Wir haben einen Zuständigkeitsbereich, der über Düsseldorf hinausgeht, eben Städte wie Mettmann, Krefeld und einiges noch weiter drumherum, was zur Bezirksregierung Düsseldorf gehört.
Ja, da kann ich vielleicht auch noch ergänzen, dass es in Deutschland insgesamt 51 psychosoziale Zentren gibt mit einem gemeinsamen Dachverband. In Köln gibt es auch eins. Genau. Und die Klientenzahlen pro Jahr sind ungefähr so 26.000 für ganz Deutschland, also relativ viele. Ich finde, das klingt erstmal nach einer großen Zahl, aber tatsächlich war das schon 2023 auch so, dass der Bedarf eigentlich überhaupt nicht gedeckt werden konnte, dass man immer so hinterherhinkte. Was sind denn die Anliegen? Also was brauchen die Menschen, wenn sie zu euch kommen?
Oftmals ist das so, dass vor allem im Erstgespräch oder bei der Neuaufnahme einer Person erstmal ganz viel da ist. Wir schauen uns eben an, wo steht die Person im Asylverfahren? Wird da Unterstützung benötigt? Oder geht es primär um Psychotherapie? Oft ist es beides. Oft kommen Menschen in einer großen Not zu uns, sodass eben diese interdisziplinäre Arbeit sehr wichtig wird. Unser Rechtsteam wendet sich dann eben dem Asylverfahren zu und schaut, muss da etwas gemacht werden, muss mit AnwältInnen kommuniziert werden, sofern diese schon da sind. Braucht die Person vielleicht eine AnwältIn? Und wir schauen, welche Art von Unterstützung braucht die Person gerade. Bei mir in den letzten Gesprächen und in den letzten Vorgesprächen war es ganz deutlich, dass Personen gerne wirklich eine langfristige Psychotherapie sich wünschen. Wir beginnen oft damit, Personen erst einmal zu stabilisieren. Das heißt, zu schauen, dass die Personen im Außen eine Sicherheit finden und für sich selbst zur Ruhe kommen. Und dann schauen wir eben, ja, wie kann man die Person weiter unterstützen, dass sie sich langsam eine Sicherheit und Stabilität in ihrem Leben aufbaut.
Ja, ich glaube auch gerade diese Sicherheit im Außen ist ganz wichtig, dass auch die Sicherheit im Innen langsam sich wieder ergeben kann. Maja, du hast gerade Psychotherapie erwähnt. Du bist ja selber auch Psychologin und viele Menschen kommen ins PSZ wegen psychischen Symptomen. Was sind denn Symptome oder Erkrankungen, die die Menschen so mitbringen?
Ja, genau. Menschen gerade zu Beginn kommen ja oft unter sehr hoher Anspannung ins PSZ, haben vielleicht bisher noch nie Psychotherapie gehabt, noch nie entlastende Gespräche. Oft hat uns im Gespräch gesagt, das ist das erste Mal, dass sie überhaupt über das sprechen können, was ihnen passiert ist. Oftmals geht es darum, dass die Menschen eben eine Symptomatik entwickeln, die nach starker Traumatisierung passiert, entweder in ihrem Herkunftsland oder auf der Flucht oder beides auch, dass sie sehr stark belastet. Menschen berichten von Albträumen, von Ein- und Durchschlafschwierigkeiten, nächtlichem Aufwachen, in Panik, in Schweiß. Ich glaube, das ist die häufigste Nennung bei uns, eben wirklich Probleme mit dem Schlaf. Das kann ein Symptom von Depression sein, aber oft ist es bei den Menschen, die ins PSZ kommen, ein Symptom von der posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist auch bei uns die häufigste Diagnose. Dazu kommen Angstzustände, Panikattacken, sogenannte dissoziative Zustände, in denen Menschen berichten, dass sie auf einmal auf der Straße nicht mehr wissen, wo sie sind. Oder nicht mehr wissen, wie sie an einen Ort gekommen sind. Und das passiert häufig bei bestimmten Auslösern, zum Beispiel Gerüchen oder Geräuschen. Das sind eben Dinge, die jemanden an etwas erinnern können, was in der Vergangenheit passiert ist, an ein traumatisches Ereignis.
Ja, ich habe dazu auch noch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Zur Depression oder depressiven Episode und zur posttraumatischen Belastungsstörung. Die depressive Episode hast du ja gerade schon beschrieben, die kennzeichnet sich so durch herabgesetzte Stimmung. Man fühlt sich die ganze Zeit irgendwie niedergeschlagen. Man kommt nicht so richtig ins Tun. In Fachsprache heißt das dann, der Antrieb ist herabgesetzt. Also ja, man fühlt sich so antriebslos, das kennt man ja auch im normalen Sprachgebrauch. Der Schlaf ist gestört, der Appetit ist vielleicht ganz verringert. Man kann zu Grübeln neigen, also immer wieder die gleichen Gedanken denken, obwohl man merkt, das bringt überhaupt nichts, das jetzt nochmal von hinten nach vorne und vorne nach hinten zu überdenken. Aber es spiralisiert sich trotzdem die ganze Zeit im Kopf. Albträume, genau, das alles kann zur depressiven Episode gehören. Und in Deutschland haben die Krankenkassen gezählt 2023, dass 17% ungefähr der deutschen Erwachsenen Allgemeinbevölkerung an einer depressiven Episode gelitten haben. Und die Prävalenz unter Geflüchteten in Deutschland sind so 20-40%, also deutlich, deutlich mehr. Die Zahlen sind so ungenau, weil einfach niemand zählt. Also es gibt kein Screening, wo am Anfang meine ich, wenn Menschen in Deutschland ankommen, die Symptome einer Depression abgefragt werden, festgestellt wird oder diese Person ist psychisch erkrankt, die braucht Unterstützung, sondern das fällt dann vielleicht irgendwann auf. Und es gibt ganz, ganz wenige Studien, die mal so Stichproben quasi gemacht haben in den geflüchteten Unterkünften. Aber wie gesagt, es gibt da keine so guten Zahlen. Ja, und das andere, was du erwähnt hast, was ja auch sehr, sehr häufig ist, ist die PTBS, also die posttraumatische Belastungsstörung. Die ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie ausgelöst wird durch ein traumatisches Ereignis. Wobei es können auch nicht so ganz klar abgegrenzte Ereignisse sein. Und Menschen leiden dann ein Wiedererleben. Das heißt, es fühlt sich plötzlich an, als wären sie genau in dem Moment nochmal, inklusive dem Gefühl auf der Haut, dem Geruch in der Nase und so weiter. Also es ist wirklich, als wäre man nochmal in dem gleichen Moment. Albträume, die ganze Zeit so eine Anspannung und Angst, es könnte wieder irgendwas passieren. Das sind so die Symptome von einer PTBS. Und in der deutschen Allgemeinbevölkerung sind es ungefähr so 1,5%, die an einer PTBS leiden. Und unter den Geflüchteten in Deutschland ungefähr 35%, also auch viel, viel, viel mehr. Und ja, bei beiden Erkrankungen kann man sich ja vorstellen, wie einschränkend das ist im Alltag, auch gerade wenn man so etwas Schwieriges gerade durchlebt wie ein Asylverfahren. Die kommen übrigens auch oft beide vor, also auch bei den PSZ-KlientInnen. Das ist nicht das eine oder das andere leider. Ja, genau, deshalb so wichtig, dass es die psychosozialen Zentren gibt und die halt Angebote, langfristige Angebote für psychische Erkrankungen machen. Ja, im nächsten Abschnitt werde ich jetzt noch von einem Aufgabenbereich erzählen, mit dem ich viel zu tun hatte, damals 2023. Und der hat mit Folter zu tun. Das heißt, wenn ihr merkt, das Thema ist heute vielleicht zu schwer für euch, das könnt ihr euch gerade nicht gut anhören, dann macht doch den Podcast gerade mal im Vorlauf 10 Minuten. Und dann ist das Thema des Tages rum und auch das Thema Folter wird dann nicht mehr besprochen werden. Als ich damals im PSZ gearbeitet habe als Ärztin, da haben Maya und ich auch zusammen gearbeitet in einem Projekt zur Folterspurensicherung. Und ich muss sagen, mir war damals noch gar nicht bewusst, wie wichtig dieses Projekt eigentlich ist. Ich habe mal ein paar Zahlen dazu rausgesucht. Amnesty International dokumentiert weltweit in 141 Ländern Folter. Beispiele sind Nigeria, Mexiko, die Philippinen, Marokko, Iran, Afghanistan und natürlich viele weitere. Und circa jede fünfte Person, die in Deutschland Schutz sucht, hat Folter erfahren. Und in dem Projekt, wo wir zusammengearbeitet haben, da ging es darum, auch die körperlichen Folgen von Folter, also Narben vor allem, zu dokumentieren. Das war auch in Kooperation mit der Rechtsmedizin der Uniklinik Düsseldorf. Das war zum einen für die Klienten hilfreich, weil das, was sie erfahren haben, so gesehen wurde und dokumentiert wurde. Das hat dem Ganzen ja einen gewissen Anerkennung gegeben, eine Anerkennung von dem, was sie da durchlitten haben. Und das andere, was wichtig war, waren die Berichte dann von der Rechtsmedizin, die die Klienten dann mitverwenden konnten für ihr Asylverfahren, weil man im Asylverfahren belegen muss, was man aussagt. Und leider ist es nicht so, dass einem Gutachter zur Verfügung gestellt werden oder Ärztinnen zur Verfügung gestellt werden, die dann begutachten könnten, was man sagt, wie zum Beispiel Folternarben begutachten könnten, sondern das muss man komplett selber organisieren, auch selber bezahlen. Und das ist eben ein Angebot vom PSZ gewesen, dass wenn da aufgefallen ist, dass KlientInnen Folter erlebt haben, die das konnten dokumentieren lassen. Genau. Ja, aber ich habe leider erfahren, Maya, dass es das Projekt jetzt nicht mehr gibt. Wie kommt das denn?
Genau. Also die Laufzeit des Projektes war bis Ende 2025. Aber vor diesem Projekt gab es schon ein Vorläuferprojekt. Und leider haben wir es eben nicht geschafft, nochmal so ein Nachfolgeprojekt zu erhalten. Und das hat sicherlich auch viel mit den allgemeinen Mittelkürzungen im sozialen Bereich zu tun. Diese Mittelkürzungen sind schon, ich glaube, 2023, 2024 in Gespräch gewesen. Und ja, immer mehr ist es konkret geworden und immer mehr psychosoziale Zentren in Deutschland kommen das jetzt zu spüren. Und der Bundesverband psychosozialer Zentren gibt hier an, dass es ungefähr 30% der EU-Mittel gekürzt wurden und bis zu 41% der Bundesmittel für die psychosozialen Zentren. Und dieses Projekt EXDU hieß das, das wurde eben aus EU-Mitteln gefördert. Und es ist einfach sehr, sehr schwierig gewesen in den letzten Jahren, ein EU-gefördertes Projekt zu bekommen, eben an Land zu ziehen. Und es ist mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden, diese Projektanträge zu schreiben. Auch das EXTU-Projekt war eine gemeinsame Arbeit zwischen mehreren PSZ in ganz Deutschland, weil das eben sonst nicht zu schaffen gewesen wäre. Und natürlich wollten und wollen wir uns vernetzen und gemeinsam diese gute Arbeit machen. Nur leider hat das jetzt so nicht mehr funktioniert. Und das ist wirklich sehr schade, weil das ein sehr wertvolles Projekt war. Das finde ich auch.
Ja, das ist wirklich total schade und auch tragisch, finde ich, dass es das nicht mehr gibt, weil da ja vielen KlientInnen ein Angebot gemacht wurde, was es jetzt nicht mehr gibt. Und Menschen erfahren das ja auch im Asylverfahren immer wieder, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass dann Asylanträge abgelehnt werden, weil eben ihr Bericht nicht geglaubt wird. Und sie können jetzt, also ohne so ein Projekt, wie sollen sie denn dann belegen, was sie berichten? Also da werden ihnen quasi so die Hände gebunden und ja, ist auch die Frage, wie viel politischer Wille dahinter ist, dass es eben so ist, dass Menschen wenig Möglichkeiten haben, ihre Aussagen auch zu belegen. Abgesehen natürlich auch von den psychischen Auswirkungen, die einfach damit einhergehen, dass das Leiden der Menschen weniger gesehen und anerkannt wird.
Ja, genau. Und Teil des Projektes war eben auch eine psychologische bzw. psychotherapeutische Stellungnahme. Es war sehr interdisziplinär. Das bleibt uns natürlich noch. Das können wir weiterhin leisten. Wir können durch den ärztlichen Kollegen, den wir aktuell noch haben, können wir eben auch noch eine Begutachtung anbieten. Aber es ist eben nicht mehr so glaubhaft, in Anführungsstrichen, würde ich sagen, wie wenn das wirklich durch eine rechtsmedizinische Begutachtung passiert.
Ja, das sind halt einfach nochmal die Fachärztinnen dafür, die da fachärztliche Weiterbildung 5 Jahre gemacht haben. Das war schon gut, dass das ging. Sehr schade. Wie geht es denn euch als Mitarbeitenden im PSZ? Ich weiß, damals war es ja schon so, dass man auch mal ja Dinge mit nach Hause genommen hat, weil auch klar war, in der Arbeitszeit schafft man überhaupt nicht, den ganzen Bedarf zu decken. Zum einen die Anliegen der einzelnen KlientInnen, weil die einfach einen riesigen Blumenstrauß mitbringen an Herausforderungen durch das Asylverfahren, durch die Wohnsituation, die Unterkünfte, in denen die Menschen leben müssen, durch die Trennung von ihren Angehörigen, durch die Dinge, die sie erlebt haben, durch die teilweise jahrelange Flucht, durch diskriminierende Erfahrungen hier in Deutschland. Also das ist schon für eine einzelne Person immer sehr, sehr viel. Man hat das Gefühl, boah, wie soll man da überall irgendwie unterstützen? Und dann sind es ja auch einfach noch viele Menschen, die den Unterstützungsbedarf haben. Das war schon 2023 so, vor diesen Mittelkürzungen. Wie geht es euch als Mitarbeitenden denn aktuell?
Ja, da hast du was Wichtiges angesprochen und neben dem, was man eben sieht und mit nach Hause nimmt, ist es jetzt leider dazu gekommen, dass wir auch in unserem PSZ einen Aufnahmestopp verhängen mussten. Das hat einfach damit zu tun, dass wir, auch wenn wir nicht so stark betroffen sind von den Mittelkürzungen wie andere PSZs in Deutschland, auch hier Stellen nicht nachbesetzen konnten und dass es uns jetzt einfach eben dort fehlt, sodass wir aktuell eben nicht nur die Aufnahmen stoppen, sondern eben auch unsere Warteliste, die wir leider auch schon letztes Jahr einführen mussten, geschlossen haben. Und auch hier kommt genau das, was du eben schon angesprochen hast, so zum Vorschein. Es ist jetzt nicht nur das, was wir im PSZ selbst erleben und hören, was uns belastet, also diese Ungerechtigkeit, die wir in der Welt sowieso sehen und durch die Erzählungen unserer Klientinnen erfahren, sondern eben auch Personen, die Hilfe suchen, ablehnen zu müssen. Und das ist gerade in unserem Team eine starke Belastung. Leider ist es jetzt so, leider können wir nicht anders verfahren, als wir es jetzt tun. Und wir können uns im Team nur gegenseitig unterstützen und füreinander da sein. Das läuft zum Glück sehr gut. Und es ist eine sehr kollegiale und sehr verständnisvolle Atmosphäre. Aber es ist wirklich tragisch. Und wir haben eben Menschen in unserem Aufnahmeteam, die diese Rolle haben aktuell, dass die diese Anfragen einfach ablehnen müssen, wohl wissend, dass es sehr wenige Alternativen gibt, an die wir weitervermitteln können.
Mhm. Ja, danke Maja für die Einblicke, wie es aktuell im psychosozialen Zentrum in Düsseldorf ist und wahrscheinlich ähnlich aussieht in vielen anderen psychosozialen Zentren in Deutschland. Ja, ich habe gerade das Gefühl, ich würde gerne noch sagen, was man alles machen kann, damit man etwas tun kann, dass die Lage etwas besser wird für die PSZs. Ich glaube, bei Wahlprogrammen von Parteien darauf achten, teilweise werden da auch psychosoziale Zentren so da explizit erwähnt und Kürzung von Geldern für die oder auch eben nicht, da kann man drauf achten. Man kann natürlich auch selber privat spenden, wenn man irgendwie Geld übrig hat an psychosoziale Zentren. Man kann sich teilweise, kommt auf das psychosoziale Zentrum an, auch dort ehrenamtlich engagieren, zum Beispiel als Begleitung zu Terminen etc. Das kommt aufs Zentrum an, da könnt ihr euch vor Ort informieren. Also wenn ihr das im Internet sucht, psychosoziales Zentrum und dann in der Nähe von wo ihr wohnt, dann findet ihr da bestimmt auch eine Website. Ja, dann herzlichen Dank, Maja.
Ja, danke, Kara, für die Einladung.
Jetzt kommen wir zur Kategorie 3, Narrative. Ja, dieses Mal bringen wir euch das Narrativ mit, was ich auch persönlich ganz, ich reg mich nicht im Vorhinein drüber auf. Narrative, es gibt das Narrativ, nur Straftäter werden abgeschoben. Also auch so ein bisschen steckt dahinter, ja, wer abgeschoben wird, der hat das auch verdient. Ja, grundsätzlich schon mal zweifelhaft, aber wir wollten uns damit beschäftigen, dieses Bild gerade zu rücken, dass nur Menschen, die auch Straftaten begangen haben, welche auch immer, abgeschoben werden. Da habe ich direkt ein Gegenbeispiel aus meiner PSZ-Arbeit, von der ihr ja gerade auch schon im Thema des Tages gehört habt. Und zwar habe ich damals 2023 eine alleinerziehende Mutter begleitet im Rahmen der PSZ-Arbeit mit zwei Kindern. Eines der Kinder war behindert, geistig und körperlich. Und die Familie kam aus Albanien. Neben der Erkrankung des Kindes hat die Mutter auch Verfolgung erlebt durch den aktuellen Partner, der das Kind abgelehnt hat. Also da gab es nicht nur diese Erkrankung, sondern auch noch andere sehr, sehr schwierige Umstände, die die Mutter letztendlich dazu veranlasst haben, nach Deutschland zu kommen, auch um für ihren Sohn eine gute medizinische Versorgung zu erhalten. Und diese Familie wurde letztendlich abgeschoben und wieder zurückgebracht nach Albanien, obwohl wir eigentlich im PSZ-Team rechtlich auch noch viele Möglichkeiten gesehen haben, wie man die Rechtsgrundlage gut argumentieren kann dafür, dass die Familie bleibt und hier Asyl bekommt. Aber dazu war dann gar keine Zeit mehr, weil sie einfach zurückgebracht wurden, also abgeschoben wurden. Das war sehr traurig. Wir haben dann noch E-Mail-Kontakt gehalten mit der Mutter, die ja zunehmend verzweifelt war dann dort, bis der Kontakt irgendwann abgebrochen ist. Und Elisa, du hast aber auch ein Positivbeispiel für uns dabei.
Genau, und zwar insofern, dass man bei Abschiebung auch was tun kann, sagen wir es mal so. Auch die Menschen, die vielleicht nicht in irgendeiner Organisation organisiert sind, können da unterstützen. Es geht jetzt konkret, wollte ich ein Beispiel mitbringen, von einer Familie aus Georgien, die in Loma sich befindet oder da angesiedelt hat. Und diese sollte auch Ende Februar abgeschoben werden. Wir haben dazu auch aufmerksam gemacht. Könnt ihr auch euch die Artikel nochmal anschauen. Das hat ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Bagrat ist auch ein Junge mit Behinderung, der auch im Rollstuhl sitzt und seit einiger Zeit eben mit seinen Eltern in Loma ist und hier dann auch die medizinische Versorgung bekommt, die er benötigt.
Zusätzlich geht er auch hier auf eine Förderschule, was auch besser funktioniert als auf der normalen Grundschule, wo er vorher im Heimatstaat war. Und die Familie ist hier sehr gut angekommen. Und mit diesen Unterstützungen geht es Bagrat auf jeden Fall viel besser. Und genau, tatsächlich sollte die Familie dann aber recht spontan doch abgeschoben werden. Und ja, es war quasi, sah erst sehr aussichtslos aus. Und dann haben wir eben als Organisation der Seebrücke uns da eingeschaltet, haben das Ganze öffentlich gemacht, haben auch noch mal die Härtefallkommission angeschrieben und haben ein bisschen, ich sag mal, Druck gemacht, einfach durch mediale Aufmerksamkeit. Und das hat sich dann alles ein bisschen hingezogen, ging ein bisschen hin und her. Und dann aber nach ein paar Wochen war es wirklich so, dass der Landrat dann verkündet hat, dass Bagrat und seine Familie nicht abgeschoben werden müssen. Eben aus humanitären Gründen und der Empfehlung der Härtefallkommission aufgrund auch der Mehrfachbehinderung des Jungen. Und das ist natürlich ein schönes Beispiel, an dem man sieht, ja, nicht nur, wie wir am Anfang gesagt haben, nicht nur StraftäterInnen werden abgeschoben, sondern auch wirklich einfach eine Familie, die sich freut, hier angekommen zu sein und eine medizinische Versorgung zu bekommen. Auch die sollen abgeschoben werden. Und dass man auch sieht, dass man sich hier einbringen kann und solche Abschiebungen durchgeführt werden.
Ja, das ist wirklich ein schönes Beispiel. Und ja, in meinem Beispiel haben wir es damals mit dem PSZ-Team leider nicht geschafft, diese Abschiebung zu verhindern. Und in deinem Beispiel aber schon, durch BürgerInnen-Initiativen, die Seebrücke war mitbeteiligt. Also da haben sich einfach viele Leute zusammengetan, um diese Familie zu unterstützen. Auch eben nicht aus dem professionellen oder professionalisierten Bereich. Und das finde ich auch ein ganz tolles Beispiel dafür, was eben dann doch möglich ist und wo man doch noch was erreichen kann.
Genau. Und zu diesem Beispiel, was ich gebracht habe, machen wir euch auf jeden Fall die Links in die Shownotes. Könnt ihr nochmal nachlesen. Und das ist wirklich ein ganz schönes Beispiel. Und das soll nochmal so ein bisschen Mut machen, würde ich sagen, dass wir uns auch, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und wenn wir uns organisieren, auch was dieser restriktiven Politik entgegensetzen können.
Ja, und damit schließen wir für heute. Dann danke euch fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.